Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Ein Tag, zwei Bügen, eine Mission. Europas Finanzsystem wieder stark machen. DigiFin 26 am 10. November im Kosmos Berlin. Politik, Finanzwirtschaft und Tech an einem Ort für einen Tag, der die Richtung gibt. Wir reden über die großen Linien der nächsten Jahre, über Resilienz und Vertrauen, über Innovation und Souveränität, über Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Jahr schon bestätigt und mit dabei Thomas Jatzombek aus dem Digitalministerium, Steffen Jentsch von der Solaris, Mark Branson von der BaFin, Fritzi Köhler-Galb von der Bundesbank und Simone Löfgen von der Commerzbank, um nur einige zu nennen. Auf zwei Bühnen die großen Diskussionen und die konkreten Lösungen und in der Netzwerkfläche die Kontakte, aus denen vielleicht morgen Projekte werden. Und zum Finale wird es festlich. Der Award Fintech des Jahres holt die Pioniere und die jungen Talente der Branche gemeinsam auf die Bühne. Also, worauf wartet ihr? Sichert euch euer Ticket für die DigiFin 26 und mischt euch ein in die Debatte, die unsere Finanzzukunft prägt. Ihr wollt aktiv und visibel vorangehen? Dann werdet Partner oder Sponsor und gestaltet die Agenda von Anfang an mit. Mehr Infos auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment & Banking Fintech Podcast. Der Juli ist vorbei, nahezu. Ich glaube, wir haben noch zwei Tage, Jochen, und Zeit genug, jetzt aber schon mal über den Juli zu sprechen und sich die News, die passiert sind in der warmen Zeit, die aber trotzdem irgendwie ganz aufregend waren, mal anzugucken. Hallo Jochen.
Hallo André. Ja, der Juli ist wieder voll. Also ich frage mich noch, wann kommt denn einmal dieses Sommerloch, diese komische?
Ja, irgendwie ist es dieses Jahr jedenfalls auf der Fintech-Seite nicht so richtig da. Ich weiß gar nicht, ob wir die News, die ich gestern Abend noch gesehen habe, auch schon aufgenommen hatten. Wahrscheinlich nicht, weil Nils die News, glaube ich, schon vorher zur Verfügung gestellt hatte. Zum Beispiel, dass Western Union gerade seinen Service in Teilen eingestellt hat in
Europa. Nee, die habe ich gerade vergessen. Genau, ich habe es nochmal ein paar Sachen ergänzt, aber das habe ich vergessen. Dann fang doch gleich damit an.
Ja, fand ich einfach eine interessante News. Also, dass Western Union nicht den kompletten Service in Europa, aber ihre Digitalbank oder wie auch immer sie es genannt haben, eingestellt haben. Was sagst du dazu?
Ich kenne die doch, weil die habe ich mal betreut zu Mastercard-Zeiten. Ja, genau. Ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja, aber eigentlich fast, du hast ja, glaube ich, bei LinkedIn irgendwie was drüber geschrieben, weiß.
Ich habe eigentlich nur drei Sätze geschrieben, glaube ich. Nein, nicht mal drei Worte.
Und im Grunde, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Immer diese Fintechs.
Ja, ja.
Genau, und das war, was würdest du sagen, ist der Sargnagel von diesem Service gewesen? Welches Fintech ist es?
Ja, der Sargnagel war, glaube ich, die Aufsicht, die dann irgendwie zu viele Probleme gefunden hat und dann wahrscheinlich irgendjemand dann gesagt hat, so, es lohnt sich sowieso nicht mehr von der Business-Seite den ganzen Aufwand zu fahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Devices ein Problem waren und jetzt auch die aufkommenden Stablecoins.
Und Revolut, glaube ich,
und
auch.
Revolut,
glaube ich, gerade am Anfang dieses Business auf eine Art und Weise den in den Hintern getreten hat, der wahrscheinlich richtig wehtat, weil sie einfach plötzlich dieses Thema Cross-Border-Payments einfach möglich gemacht haben und das davor einfach ein unfassbares Businessmodell ja auch für die Western Unions dieser Welt war. Und das haben die denen einfach weggenommen. Und ich glaube, dann ist das ein typisches Beispiel dafür, dass sie sich nicht selber wirklich überflüssig gemacht haben, sondern einfach in ihrem alten Modell so lange festgehalten haben, wie es irgendwie ging. Und jetzt war es einfach zu klein. Ne?
Wobei das alte Modell gibt es ja noch weiterhin. Und diese Vorteile, dass sie da in den abstrusesten Locations irgendwelche Cash-Out-Buden haben, das haben sie ja weiterhin. Und da natürlich auch wahnsinnige Gebühren nehmen. Aber sie haben es eben nicht geschafft, dieses Modell in ein Neobank-Modell zu transferieren.
Genau. Ja. Ich erinnere mich mal, dass ich bin ja gar kein Freund von Headhuntern und spreche eigentlich nie mit denen. Aber irgendwann hatte mir mal irgendjemand empfohlen, mit denen zu sprechen. Und da suchten die damals auch gerade einen neuen CEO für diese Digitalbank in Europa. Und ich habe das Wort nur gehört, Western Union, und bin weggelaufen. So, das war aber nur eine News vorab. Jochen, ein viel, viel spannenderes Thema. Und das Wort ist wirklich jetzt hier mal angesagt, ist das, was momentan passiert rund um PayPal. Und wir haben deinen alten Arbeitgeber ja über die ganzen letzten Jahre immer wieder verfolgt. Und ich habe das gerade auch in unserem neuen Podcast-Archiv jetzt schon ein paar Mal nochmal mir vor Augen geführt, was wir alles über PayPal, seitdem wir mit dem Podcast angefangen haben, 2013 gesagt haben. Und jetzt kommt echt eine komplett neue Nummer da rein, die irgendwie überraschend ist und gleichzeitig irgendwie auch gar nicht überraschend ist, weil es genau eigentlich auch da wieder den Nagel auf den Kopf trifft, nämlich, dass PayPal mehr oder weniger stehen geblieben ist und jetzt die Kollegen von Advent und Stripe um die Ecke kommen und sie gerne wieder private nehmen wollen und übernehmen wollen. So, jetzt bist du dran. Lange Einführung.
Ja, ich glaube, wir brauchen jetzt gar nicht mehr über die Gründe großartig diskutieren, weil das haben wir in der Vergangenheit schon, dass sie viele Sachen gekauft haben, nicht integriert bekommen haben. Ich denke immer nur an das Riesenbeispiel iSettle, Marktführer, den heute keiner mehr kaufen. Jemand kennt, haben sie damals für irgendwie 2 Milliarden übernommen. SumUp ist links und rechts an denen vorbeigerast. Dafür haben sie irgendwie einen anderen Bullshit gemacht, wie dieses Honey, irgendeine komische Browser-App oder Plugin für irgendwie Loyalty, für wahnsinnig viel Geld und dann irgendwie der Mega-App hinterher geträumt. Also irgendwie alles gemacht, nur nicht, sich ums eigene Geschäft
und auch
zu kümmern.
Venmo nicht vernünftig integriert. Irgendwie ist es zwar gewachsen, aber irgendwie dann doch nicht. Also
ja, null integriert, bis Braintree. Dann irgendwie Jahre später es mal integriert wurde. Ja, also letztendlich aus meiner Sicht ein riesen handwerklicher Managementfehler über Jahre, Jahrzehnte fast gemacht worden. So ein bisschen diese eBay-DNA zu sehr übernommen, weil eBay hat ja eigentlich auch keinen Fehler gemacht. Die sind auch weiterhin schön profitabel gewachsen. Nur Amazon ist halt links und rechts an denen vorbeigerast und eBay hat keinen Marktanteil mehr. Und genau das Gleiche ist jetzt mit PayPal passiert.
Ja, wirklich krass zu sehen, ne? Und mal gucken, wie das jetzt, wie es weitergeht. Ich glaube, die aktuelle Meldung war, dass der PayPal-Aufsichtsrat erstmal Nein gesagt hat, das Angebot nicht hoch genug war. Aber ich glaube, das kriegst du jetzt nicht mehr aufgehalten. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was nicht mehr zu stoppen ist, ähnlich wie die Commerzbank und die UniCredit.
Ja, es wurden ja gestern die Q2-Zahlen announced. Da wurde natürlich auch drüber gesprochen. Und da wurde es nicht abgewiesen, sondern es wurde gesagt, wir glauben, dass mehr für unsere Shareholder drin ist. Also es wurde eher so das Spiel gemacht, da kommt noch ein bisschen, muss noch ein bisschen was draufgelegt werden. Also letztendlich so diese übliche Variante, wir können eigentlich nichts mehr dagegen machen, sondern wir versuchen das Beste daraus zu machen. Ja. Übrigens in dem Kontext sind die Zahlen auch wieder katastrophal gewesen. Die High-Level-Zahlen sehr gut. Umsatz ist gestiegen, EPS ist gestiegen, TPV ist gestiegen. Aber nur durch Venmo und Braintree. Das Branded-Geschäft, also das eigentliche PayPal-Geschäft, ist nicht gewachsen. Also mehr oder weniger plus minus null. Und sie haben wieder aktive Kunden verloren, 200.000. Also die Nutzerbasis stagniert. Und es wurde auch in den ganzen Calls vom CEO immer nur auf was anderes gedeutet. Also über die Übernahme gesprochen, über die Venmo und Braintree gesprochen. Aber über das Branded-Geschäft, was sie eigentlich machen wollen, wurde nichts gesagt. Und das ist auch ein Signal, die wissen eigentlich gar nicht, was sie in dieser Situation machen sollen. Und dann natürlich wegen AI, wir machen da jetzt irgendwie AI, wir entlassen ein paar Leute, wir machen 400 Millionen Kosten weniger. Das ist nett. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine große deutsche blaue Bank, die auch sagt, wir werden jetzt wachsen, weil wir die Kosten rausziehen. Aber die sagen nicht, wo wachsen wir eigentlich im Revenue, wo wachsen wir auf der Produktebene. Und das ist immer so für mich so ein Signal, so, da hat man eigentlich gar keine Ahnung, wo das Wachstum herkommen soll. Also optimiert man einfach nur die Finanzkennziffern und Profit.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und lass uns zur nächsten Meldung kommen. Und wir haben gerade schon kurz über Revolut gesprochen im Rahmen von Western Union. Und jetzt macht Revolut weiter, so wie wir das die ganze Zeit schon von Revolut seitdem sie angefangen haben, sehen. Sie bringen Produkte um Produkte um Produkte oder Features um Features und Features raus. Und jetzt geht es um das Thema Private Equity.
Ja, sie machen das, was Trade Republic schon gemacht hat, mit Private Equity kaufen für 1 Euro.
Machen das gemeinsam, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, wer dahinter stand. War es Apollo? Ich glaube Apollo, ne?
Keine Ahnung.
Also ich glaube Apollo war es. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ja, Wahnsinn. Also auch da gehen sie rein. Das Thema Wealth Management wollen sie halt auch besetzen und haben, glaube ich, auch gerade dort einen neuen Europachef geheiert. Das ist schon interessant zu sehen, in welche Richtung Revolut jetzt gerade läuft.
Ja, sie runden das Produktangebot komplett ab. Wäre ich eine klassische Retailbank oder eine klassische Direktbank, die werden Revolut massiv spüren, weil das Produktangebot in der Breite fast überwältigend ist.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt und auch das kann man in unserem neuen Podcast-Archiv nachhören, was ich zu Revolut gesagt habe. Ich war immer sehr skeptisch, aber seit einiger Zeit hat sich das auch komplett gedreht. Ich war ja auch skeptisch und du eigentlich, glaube ich, auch über diesen EC-Automaten, wenn du so willst,
ja,
an den Flughäfen. Ja. Aber auch das ist ja total geil. Also, dass sie auf die Art und Weise nicht irgendwie natürlich Geld abheben lassen, sondern dass sie eigentlich die Drückerkolonnen, die früher von der Hanseatic Bank oder von American Express da standen, überflüssig machen, ist halt wirklich krass.
Ja, nur sie müssen keine Drückerkolonne machen, weil sie schmeißen ja die Karten umsonst raus.
Ja. Jochen, dann lass uns zurück nach Deutschland kehren, ein bisschen. Weil die Kollegen von der BaFin die Do's and Don'ts für Neobroker erklärt haben. Und ich glaube, bei Finanzszene wurde das relativ breit auch schon besprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Podcast auch besprochen habt, Christian und du.
Nee.
Aber interessant, weil es ja auch um das Thema Payment for Order Flow und dergleichen geht. Was hat die BaFin dort announced?
Wobei ich würde schon mal die Überschrift etwas hinterfragen, ob es tatsächlich für die Neobroker ist, weil letztendlich hat die BaFin gesagt, wir setzen dieses Payment-for-Order-Flow-Verbot jetzt durch, wir beobachten den Markt, dass auch keiner da in irgendwelche Nischen sich identifiziert und es dann weiter betreibt. Und ich habe das, als ich diesen Artikel und dieses Statement gelesen habe, eigentlich eher sogar so gelesen, dass es sogar vielleicht eher auf die klassischen Direktbroker auch adressiert war, weil bei denen, die am meisten für Payment for Order Flow stehen, also Trade Republic und Scalable, die haben schon längst ihre Fallback-Strategien gefahren. Ich glaube, die sind sogar fast die Ersten, die sagen, okay, machen wir jetzt nicht mehr. Aber die klassischen Direktbroker, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob die nicht sofort da so schnell eingestellt haben wie die Neobroker. Und ich glaube, also wenn man so zwischen den Zeilen liest, war das eine Nachricht nicht nur an die Scalables und Trade Republic, sondern an die ganze Finanzbranche, kommt es gar nicht auf die Idee.
Ja. Ja, es ist halt irgendwie so, dass da natürlich eine ganze Menge klebriger Hände bisher in der Wertschöpfungskette drin waren und du musst, glaube ich, jetzt gucken, wer noch in irgendeiner Art und Weise eine Leistung erbringt und für diese Leistung auch bezahlt werden kann und sollte. Und da bin ich wirklich auch gespannt, ob die Modelle, die wir aus der Vergangenheit kennen, in irgendeiner Art und Weise in der Zukunft auch wieder irgendwie zu sehen sind oder ob man neue Modelle findet.
Ja, absolut.
Jochen, jetzt nochmal Deutschland. Wir reden ein bisschen über die Bundesregierung, die ja momentan auch ein wenig Struggle.
Es rumpelt.
Es rumpelt ziemlich laut, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir Weihnachten noch den Kanzler haben, den wir heute haben. Oder ob da möglicherweise Jens Spahn der neue Kanzler ist, der gerade eigentlich jetzt zurückgetreten ist. Lass uns sehen. Aber es gibt einen Referentenentwurf. Wir wollen keine Politik machen. Wir gucken auf den Referentenentwurf für die Frühstartrente, die ja neben dem Altersvorsorgedepot die ganze Zeit schon mit diskutiert wurde. Und jetzt nachträglich, ich glaube, vom Finanzministerium jetzt auch der Referentenentwurf reingebracht worden ist. Was steht drin?
Ja, der hat es in sich. Also bislang hatte ich so gedacht, naja, alle Kinder kriegen irgendwie 10 Euro für irgendein ETF-Depot pro Monat vom Staat und alles gut. Nee, ist gar nicht mehr so, sondern erst alle Kinder, die nach 2020 geboren sind. Also unsere Kinder, auch wenn sie noch nicht 18 sind, sind schon mal raus, kriegen nichts mehr.
Meine Kinder sind die eine 20, die andere wird in 3 Monaten 18. Also das wäre eh schon vorbei.
Dann, bei mir sind noch 2 Jahre hin, beziehungsweise 4 Jahre hin, aber dann ist auch vorbei. Und also insofern, die sind nicht mehr dabei. Das Interessante ist, das wird gar nicht von der Industrie verwaltet, sondern es wird exklusiv von der Bundesbank verwaltet. Also die Bundesbank ist jetzt quasi der Direktbroker für dieses Kinderdepot. Das Geld geht auch dann in das normale Altersvorsorgedepot über und kann erst dann ausgeschüttet werden, wenn man dann in Rente geht. Also das heißt, irgendwie, ich spare da jetzt irgendwie an und der Staat gibt mir noch 10 Euro und dann gibt es den Führerschein umsonst. Das geht nicht, sondern das muss tatsächlich dann bis zur Rente weitergeführt werden.
Ich habe das gelesen, dass man jetzt bis zum 25. Lebensjahr das Ganze ausschütten kann. Und wenn man das nicht tut, also anders gefragt, wird es einfach für jedes Kind gemacht als Default oder muss man das beantragen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht, ob das Default oder per Antrag läuft. Das weiß
wäre
ich nicht.
Ja möglicherweise auch ganz geschickt, wenn das jemand, also wenn es für jedes Kind gemacht würde und also geschickt in Anführungszeichen, erstmal für die Kinder und wenn man es dann nachträglich nicht beantragt, wenn das dann in irgendeiner Art und Weise, weil die Kinder es sich nicht übertragen haben lassen, in die normale staatliche Rente einfließen würde. Also weißt du, was ich meine? Also diese 10 Euro pro Monat dann irgendwie in den normalen Rentenbudget einfließen würden. Aber egal. Das war gerade nur so eine Frage, die ich auch noch nicht beantwortet gesehen habe.
Wobei ich glaube, die machen dann bei einer klassischen Rente nichts mehr aus. Da kannst du auch gleich aus dem Fenster schmeißen, die 10 Euro.
Naja, das ist ja der Punkt. Also wenn du das 25 Jahre ansparst, 10 Euro im Monat und das Kapital und dann das am Markt tust.
Am Markt, genau. Wenn es normal in die normale Rente geht, ist es weg. Aber wenn du es am Markt, dann
genau,
ist es anders.
Das meine ich ja. Und das wird ja so sein, dass es am Markt investiert wird. Ich glaube nicht, dass die Bundesbank das einfach dort liegen lässt.
Ach so, du meinst, dass es dann quasi am Markt sich weiterentwickelt und dann in die... dann, das kann attraktiv sein. Ja,
genau.
Hast du recht.
Das würde uns möglicherweise allen da wieder zugutekommen.
Ja,
das frage ich gerade. Also natürlich möchte ich, dass jedes Kind das wirklich auch beantragt, wenn das so wäre und es dann nicht da reinfließen würde, aber wenn. Also das war gerade meine Frage. Jochen, es geht um Krypto und die Sparkassen haben lange Zeit über das Thema Krypto nachgedacht. Auch das könnt ihr in unserem Podcast-Archiv nachhören. Dass die Sparkassen schon ein paar Mal über Krypto nachgedacht haben. By the way, unter bankenbecher.com gibt es das Podcast-Archiv, wo ihr suchen könnt und mit einem Passwort geschützt auch KI-Fragen eingeben könnt. Die Domain hat übrigens nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern eher ist ein Relikt aus alter Zeit.
Die war halt da.
Ich weise momentan häufiger mal darauf hin, weil das Ding neu ist. Also nochmal zurück zu den Sparkassen. Sie haben das schon lange angekündigt, vor allen Dingen halt auch in der Bullenphase. Jetzt ist es ja eher, was ist es dann eigentlich gerade? Ist es eine Bärenphase? Ist es auch nicht? Ist es irgendwie gar nichts? Ne? Ist es irgendwie flat seit...
Naja, flat nicht. Ist aber schon ein ziemlicher Kryptowinter im Moment, ja.
Ja, aber runter geht es auch nicht, oder?
Doch. Ist schon runtergegangen. Ist wieder ein bisschen hochgegangen vor seit 2 Monaten.
Ja, aber ich finde...
Aber es geht nochmal massiv runter.
Deshalb ist es eigentlich eher so
flat. Ach so,
ne?
Seitwärtsbewegung. Ja, rauf, genau. Runter, rauf, also, runter. Ja, genau. Ja.
Genau, also es ist irgendwie eher... da passiert nicht viel. Ja. By the way, schönes neues Feature in der Bison-App. Dort siehst du mittlerweile deine Haltefrist und du siehst, welche Kryptos du verkaufen kannst oder lieber nicht verkaufen solltest, weil sie halt in oder außerhalb der Haltefrist laufen. Also Uli, danke für das Feature. Gut gemacht. Nochmal zurück, die Sparkassen wollen jetzt endlich live gehen damit. Was sagst du dazu?
Du hast es sehr freundlich und diplomatisch erwähnt, wie die Sparkassen früher über das Thema gesprochen haben und jetzt. Deswegen eigentlich müsste jeder, der früh an das Thema Bitcoin und Krypto gedacht hat und da auch investiert hat, sich vor Lachen auf den Schenkel klopfen, dass diejenigen, die am kritischsten waren und das mit dem schlimmsten Verbrechen verbunden haben. Ich kenne da auch jemanden, mir wird das an den Kopf geworfen hat, was, aber kein Sparkassenmensch, sondern auch ein Privatbankmensch, das ist doch alles Betrügerei, so, das wird es mir nie geben, so ein Quatsch. Irgendwann machen sie es doch und machen es alle. Von daher, Gratulation an die Sparkassen, wenn ich jetzt klatschen könnte hier und nicht das Mikro dann ploppen würde, würde ich klatschen. Sehr guter Durchbruch. Alleine, dass man das den Kunden anbietet, ist ein wichtiger Faktor.
Und die Digger wird es machen, gemeinsam mit den Kollegen von der Börse Stuttgart. Ne? Also die habe ich ja gerade schon erwähnt mit der Bison-App. Und das Ganze wird dann wahrscheinlich auch in S-Neo einfließen, ne? In das neue Sparkassen-Neo-Trader-Angebot.
Und ich glaube, das Timing ist gar nicht so verkehrt, weil wir befinden uns jetzt gerade in dem Kryptowinter und wenn die Mitte Oktober starten wollen, das ist eigentlich, wenn man diesen Vierjahreszyklus anschaut, fast schon wieder der Start des nächsten Bullenmarktes. Also die Chancen, dass man da einigermaßen günstig Krypto kaufen kann und eben nicht nach einem Jahr oder so die Hälfte weg ist, ist dieses Mal gar nicht so verkehrt. Also von daher vom Timing her gar nicht so schlecht.
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana und Polygon sind die ersten 5 Coins, die es dann geben wird. Dann machen wir weiter, Jochen. Eine britische Neobank, glaube ich, geführt von einem Deutschen, wächst jetzt auch in Deutschland, nämlich Tide. Und ich vergesse den Namen von dem Kollegen immer, aber es ist jedenfalls ein Deutscher, Oliver, glaube ich, ne?
Prill, glaube ich.
Ja, ne? Du den Nachnamen, ich den Vornamen. Ich glaube, das passt zusammen. sind eigentlich so eine Art Small-Medium-Business, KMU oder möglicherweise auch Einzelunternehmer-Bank. Ich glaube, gar nicht so unbedingt für das Thema Retail. Sind aber jetzt auch in Deutschland schon länger unterwegs und wachsen. Was sagst du dazu?
Ja, die sind in UK sehr groß gewachsen und hatten da so ein bisschen einen unfairen Vorteil im Vergleich zu hiesigen Fintechs, weil nach der Finanzkrise UK die Neobanken sehr stark gefundet hat und die dann natürlich dann auch die Monzos und Revoluts und Co. Dementsprechend stärker gewachsen sind, auch die Tides. Und die sind auch in Indien dann sehr stark gewachsen. Und irgendwann kamen sie nach Deutschland und ich habe so gesagt, naja, also im KMU-Bereich wartet in Deutschland niemand auf da irgendwie noch einen weiteren Player, weil die da waren, waren ja auch jetzt nicht so super erfolgreich. Die hatten Achtungserfolge, aber so richtig hat man sie nicht gemerkt. Und es ist schön, wenn sie jetzt Kreditvolumen 50% gesteigert haben, aber wenn man von niedrigem Niveau kommt, ist 50% jetzt auch keine große Aktivität. Also von daher, ich würde gerne mal das Kreditvolumen wissen, statt die 50% Steigerungsrate.
Ja, das ist, mag sein. Und trotzdem finde ich es ganz gut, dass es möglicherweise noch eine Alternative zu den Angeboten gibt, die wir heute haben. Also ein Quanto hat sich relativ breit gemacht. Und dann hast du noch das Angebot von der Deutschen Bank.
First,
was da ist. Ansonsten sind ja wirklich viele Anbieter plötzlich wieder weg und es gibt nicht mehr so viele. Ich glaube, es gibt so ein paar, auch wie N26, die das auch versuchen für diese Small-Medium-Businesses, aber ich glaube, richtig breit gemacht, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, hat sich eigentlich Quanto, weil sie halt die ganzen Penta-Kunden übernommen haben. Deshalb finde ich ein bisschen Wettbewerb gar nicht so schlecht da in dem Umfeld.
Ja, da gibt es auch Vivid, die sind gar nicht so verkehrt und sind auch so ein bisschen aus meiner Sicht Hidden Champion. Und Holvi ist auch immer noch irgendwie da. Also es sind einige da, aber keiner von denen ist irgendwie so, dass wenn ich jetzt irgendwie der Firmenkundenchef der Sparkasse Pusemuckelhausen bin, ich nachts nicht mehr schlafen könnte. Also das ist noch so sehr, dass ich glaube, die spüren das gar nicht. Anders als beispielsweise Trade Republic und Revolut.
Total. Dann lass uns auf das Thema Payment gucken. Die EZB hat eine Payment-Statistik veröffentlicht und wir haben da bei Payment und Banking auch drüber geschrieben und sag uns, was dabei rausgekommen ist. Ein bisschen die Überschrift ist ein bisschen gemein. Instant Payment jucken doch niemanden.
Wo bist du denn da? Ach, hier, da. Ich war schon eins weiter. Sorry. Cut. Ich setze nochmal an. Was haben wir hier? 21 Minuten, okay. Ich habe die Statistik gar nicht gelesen. Was steht denn da drin?
Wir nehmen diese News, glaube ich, raus.
Okay, dann nehmen wir sie raus.
Dein Telefon klingelt jetzt.
Nee, das ist die Hausklingel.
Okay. Jochen, wir waren bei Tide und gehen jetzt rüber wieder nach Deutschland, beziehungsweise Tide war ja jetzt auch in Deutschland, aber Scalable Capital, bisher eine GmbH, wird zur AG. Ist das das letzte Zeichen vor dem Börsengang oder ist möglicherweise die AG besser jetzt geeignet, um die ganzen Dinge, die sie jetzt unter der Scalable Capital laufen haben, besser zu vereinen als Holding oder was auch immer?
Nee, das kannst du auch mit einer GmbH machen. Also da muss es nicht eine AG werden. Aber letztendlich ist das ein klares Signal für einen Börsengang. Vorbereitung eines Börsengangs. Heißt es dann, dass die irgendwie nächstes Jahr einen Börsengang planen? Das glaube ich noch nicht. Aber prinzipiell ist das Vorbereitung eines Börsengangs.
Bin mal gespannt, was da auf uns zukommt, wenn die Börse mitspielt und man einen guten Zeitpunkt versucht zu erwischen. Über SNEO haben wir gerade schon bei dem Thema Krypto und Sparkassen gesprochen. Das Thema läuft jetzt an. Ich glaube, jede Sparkasse entscheidet einzeln darüber, ob sie mitmacht oder nicht mitmacht bei SNEO. Und kann, glaube ich, auch in Teilen über die Preise selber entscheiden, wenn ich es richtig verstanden habe. Was sagst du dazu? Ist es zu spät? Ist es nicht zu spät? Wird das erfolgreich? Wird das nicht erfolgreich? Was ist deine Sicht auf SNEO, das neue Angebot, Wertpapierangebot der Sparkassen?
Also ich finde es erstmal sehr gut, dass es nicht wie ein Smart Broker irgendwie anders gemanagt ist, sondern direkt in der Sparkassen-App. Also die Hürde ist extrem gering und ich schnell machen kann. Ich finde es auch vom Produktangebot vollkommen in Ordnung. Also letztendlich die relevanten Sachen, Aktien, ETF, Sparpläne etc. und das für relativ wenig Geld. an Gebühren. Die Frage ist, ob man das natürlich jetzt wieder in diesem Sparkassenwust, wo jede andere Sparkasse was anderes macht, einheitlich positionieren kann. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass eine Trade Republic mehr ist als einfach nur den 1-Euro-Trade. Also die bieten attraktives Tagesgeld an. Sie haben die Karte mit dem Safeback. Das ist alles bei Sparkassen Neo nicht. Deswegen die Kunden, die abgehauen sind, die werden vermutlich nicht zurückkommen. Aber die Kunden, die vielleicht vor dem Absprung standen, da kann man vielleicht einen Teil jetzt noch retten und bei der Sparkasse halten.
Ich meine, es ist, glaube ich, ein gemeinsamer Brand und das kann, glaube ich, schon mal helfen, weil du es dann natürlich dann auch in die gemeinsame Sparkassenwerbung integrieren kannst. Du kannst natürlich nicht über Preise sprechen, aber du kannst natürlich über die Funktionalitäten sprechen und dadurch, dass du es dann auch in der Sparkassen-App drin hast, was du gerade schon sagtest, glaube ich, ist es schon ein großer, großer Gewinn, dass du jetzt nicht immer eine separate App rausbringst und möglicherweise sogar eine eigene Entity gründest, die dann selber wieder in Konkurrenz zu den eigenen Sparkassen steht, wie es der S-Broker in der Vergangenheit war. Ich glaube, das macht, so wie das gerade aussieht von draußen, scheint das sinnvoll zu sein, wie es aufgesetzt wird. Und ich stimme dir zu, du holst wahrscheinlich niemanden zurück. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber du behältst möglicherweise ein paar und die Kunden, die vielleicht heute ein Girokonto haben, rennen nicht sofort weg, sobald sie auch über das Thema Wertpapier nachdenken,
ja,
weil einfach die Kosten in der Vergangenheit crazy waren und auch teilweise, ich meine, das ist ja nicht nur das Kostenthema, auch die User Experience war ja auch oft so wie bei den klassischen Online-Brokern, wo du wieder über Börsenplätze, blablabla, und was das auswählen musstest, was jetzt witzigerweise bei Trade Republic auch wieder geht. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also die Komplexität an der Wertpapierorder in den Flows war einfach immer kacke. Und das hat, glaube ich, auch ein Scalable, eine Trade Republic und die anderen Neo-Broker komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist gut so, wenn die Sparkassen das jetzt auch tun.
Die große Frage ist, wenn ich mir mal anschaue, die DKB hat es ja auch schon seit einem Jahr oder zwei Jahren, auch mit Upvest. N26 hat es auch mit Upvest seit ein, zwei Jahren. Die Comdirect hat mit Comdirect Neo auch so ein Angebot, allerdings nur für Neukunden. Ich höre von denen keine Zahlen. Also reicht das, dass die Kunden eben nicht zu Trade Republic abwandern? Ich weiß es nicht. Also wenn ich mir die große PR anschaue vom Staat und dann, dass ich dann nichts mehr gehört habe von den Banken, könnte das sein, dass die jetzt nicht so erfolgreich waren. Und das kann natürlich auch ein Signal für die Sparkassen sein.
Ja, let's see, was da kommt. Wobei DKB, glaube ich, noch nicht mit Upvest Live ist, sondern das kommt, glaube ich, erst. Sondern bisher laufen sie, glaube ich, noch immer eine DWP. Die Ankündigung
ist da. Okay, aber die günstigen Gebühren haben sie trotzdem schon.
Ja, genau, aber die Ankündigung ist da. Und ich glaube, das wird nochmal einen Unterschied geben, wenn sie dann auf den Upvest-Dingern unterwegs sind. Ich glaube, das kommt mit dem Altersvorsorgedepot. Jochen, der deutsche Fintech-Sektor verzeichnet in der ersten Jahreshälfte 2026 einen massiven Aufschwung und es ist viel Geld reingeflossen. Was sagst du dazu?
Ehrlich gesagt, ich finde das super. Ich war ein bisschen überrascht, als ich die Nachricht gelesen hatte, weil das gefühlt bei mir nicht so angekommen ist. Das mag aber vielleicht daran liegen, dass es einige wenige Startups gab, die das Geld aufgesogen haben, während in der Breite nicht so viel passiert ist. Weil in der Breite habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel gemerkt.
Ich habe aber das Gefühl, dass jedenfalls gerade wieder mehr Geld in Fintech-Themen reinfließt und da vor allen Dingen in große Themen und in das ganze Thema Wealth-Management. Das mag natürlich bei mir manchmal eine etwas selektive Wahrnehmung sein, aber dort sehe ich Veränderungen. Und jetzt haben wir ja gerade auch das Thema, wie heißt das Augustus, glaube ich doch, ne?
Doch, Augustus.
Augustus, ja. Auch ein deutsches Gründerteam von den Ivy-Leuten gesehen, wo einfach unfassbar viel Geld gerade in eine komplett neue, wie würdest du es nennen? Ist es eine Settlement-Bank oder wie würdest du sie bezeichnen?
Ich würde es fast sagen, eine moderne Transaktionsbank.
Ja, ja.
Ja.
Und da fließt natürlich gerade schon Geld rein und wie gesagt, in das Thema Wealth Management habe ich eine ganze Menge gesehen und das ist schon, glaube ich, echt ganz spannend.
Ja, aber ist gut. Also ich möchte gar nicht schlecht reden. Ich finde das sehr gut, dass da wieder so ein bisschen ein Frühling im Funding ist, weil die Gefahr hätte bestanden wie im E-Commerce, wenn man sich hier Xarding Commerce anschaut, wie der E-Commerce im Grunde von Venture Capitalisten einfach links liegen gelassen wird seit mittlerweile irgendwie 10 Jahren. und da kaum mehr was passiert, auch keine kaum mehr Entwicklungen und Innovationen und Gründungen mehr passieren. Das ist bei uns glücklicherweise im Fintech-Bereich nicht so. Da gibt es dann die nächsten Ideen, die doch ziemlich immer noch ein Funding bekommen.
Ja, und vor allem groß, ne? Also ja. Sowas, wie du es gerade beschreibst, Settlement-Bank oder Transaktionsbank, das ist natürlich schon echt ein großes Thema, sowas in den USA aufzusetzen und zu sagen, wir machen im Grunde genommen die Transaktionen auf den Dollar-Rails neu und denken sie anders. Das ist natürlich schon echt ein krasses, großes Thema. Wobei sie Ivy, glaube ich, nicht richtig groß erfolgreich geworden, ne?
Die sind da. Ich glaube, die sind da, oder sind aber zu klein, um relevant zu sein, aber zu groß, um sie zuzumachen.
So, aber ist das gleiche Team? Es ist kein Pivot, ne?
Nee. Das Ivy-Team läuft irgendwie weiter, aber das sind die ursprünglichen Ivy-Gründer, die dann wohl weitergezogen sind. Aber Ivy gibt's noch.
Interessant. Jochen, dann nochmal zu dem Thema Krypto zurück. Kraken kommt mit der Krypto-Debitkarte. Ist it in use oder ist it einfach nur just another debit card based on?
Genau, just another debit card based on. Also ich bin bei Kraken, kriege da immer die Information, da gibt es irgendwie 2% Cashback, aber mit 100.000 Sternchen, wie viel Volumen aber Kraken hat. Ich habe es angeguckt, habe weitergeklickt.
Klarna ist auch immer noch da und groß und will weiter in den USA expandieren. Und Wise scheitert an dem ganzen Thema USA-Expansion. Was sagst du dazu?
Ja, also Klarna ist interessant. Also ja, die expandieren oder versuchen, in den USA weiter zu expandieren, müssen da immer eher ihr Risikomanagement einigermaßen hinbekommen. Haben aber jetzt gerade einen aus meiner Sicht sehr interessanten Deal mit Apple geschlossen. Denn du kannst dich vielleicht erinnern, Apple hat ja immer mal wieder versucht, diese Abo-Modelle für iPhones und Macs zu machen. Das hat irgendwie von Apple selbst nie so richtig funktioniert.
Und wir würden es, glaube ich, alle nehmen, ne? Weil wir sowieso irgendwo alle 2 Jahre irgendwo unsere Hardware in Teilen jedenfalls austauschen.
Nee, ich würde es nicht nehmen. Wenn du es mal durchrechnest, macht es überhaupt keinen Sinn, weil du zahlst den UVP-Preis von Apple und du zahlst nicht den Straßenpreis von Apple. Und nach 2 Jahren gibst es zurück, dann hast du irgendwie noch 100.000 Gebühren und kannst das iPhone eigentlich, wenn du es selbst hättest, zu höheren Gebühren bei entweder Rebuy oder bei eBay verkaufen. Es lohnt sich nicht. Also, und dann hast du noch die Finanzierungskosten dazu. Also ich bin da kein Freund von dem Modell, aber es gibt bestimmt genügend Leute, die das nutzen. Man denke aber an Grover und man denke an Toppi, die das im B2B-Bereich mal versucht haben. Beide wahnsinnig gehypt zwischenzeitlich. Von beiden hört man irgendwie gar nichts mehr. Grover ist nur noch Schatten ihrer selbst nach was weiß ich wie viel Pivots. Und Toppi ist für einen schmalen Euro an Peak Finance so eine klassische Leasing-Firma verkauft worden. Und beide sind noch da. Aber die ursprünglichen Hoffnung, dass es so ein Riesengeschäft ist, hat sich nicht erfüllt. Und insofern glaube ich, dass es mit Klarna sogar eine ganz coole Sache ist, weil es eben nicht das einzige Geschäftsmodell ist für Klarna, sondern letztendlich Klarna darüber einfach Neukunden bekommt und es einer von vielen Buy Now Pay Later Use Cases im Klarna-Universum ist. Und sie aber trotzdem die Infrastruktur haben, das Geschäft kostengünstig zu machen als Bank, weil am Ende des Tages ist es ein klassisches Refinanzierungsgeschäft und dann gewinnt man mit einer großen Bilanz und einem extrem günstigen Funding oder Refinanzierung. Und das schafft eine Klarna, das schaffen aber halt keine Startups. Denk mal auch an die ganzen Factoring-Startups, die daran gescheitert sind.
Aber das machen sie nicht mehr in den USA, das machen sie doch
weltweit. Das machen sie wohl weltweit und das ist natürlich sehr spannend, weil Apple da natürlich einen Player hat, der sehr breit aufgestellt ist, also zumindest in den USA und in Europa auch führend und da auch für Apple da quasi ein Ansprechpartner ist für möglichst viele Märkte.
Und was ist mit Wise passiert in den USA?
Wise wollte eine Banklizenz in den USA und die wurde abgelehnt. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht genau rausgefunden, warum sie abgelehnt wurde. Auf jeden Fall wurde sie abgelehnt. Da leckt man jetzt erstmal Wunden und versucht es dann vielleicht nochmal. Aber zumindest so ein einfacher Homerun klingt das nicht.
Dann letzte Meldung für heute, eigentlich wahrscheinlich fast auch eine Non-News. eToro baut einen Finanzagenten in seine Trading-App rein.
Ja, nett. Also ich habe ja, es war ja, habe ich auch bei der KX-Change sehr ausführlich drüber gesprochen, habe ja wieder sehr tief reingegangen in das Thema Trading mit AI. Da muss man tief reingehen, da muss man komplex werden. Nur einfach irgendwie eine AI ein Portfolio managen zu lassen, wird nicht funktionieren, die wird nicht besser sein als der Markt. Vielleicht kann man so ein bisschen irgendwie nette Gimmicks machen für die Portfolioanalyse, aber mehr wird das nicht sein. Oder wenn sie mehr versprechen, werden sie da massiv an die Wand laufen.
eToro ist sowieso etwas, was ich nie so richtig in die Nutzung bekommen habe. Ich glaube, es ist ein Erfolgsmodell für die Commerzbank, die das ganze Thema ja damals, glaube ich, mit gefundet hat, aber ansonsten ist es, glaube ich, also habe ich das für mich nie so richtig verstanden.
Ja, das ist teilweise dieses CFD-Wetten und das ist eigentlich, also im Grunde in vielen Bereichen ist genau das Gegenteil von Trade Republic.
Ja, wohl wahr. Jochen, das war's für diesen Monat. Das waren ein paar große Dinge und wir haben gerade so ganz kurz schon über das Ivy-Team gesprochen. Was hältst du von dem Thema, was die jetzt gerade losgetreten haben, diese neue Settlement-Bank zu gründen?
Ja, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ich finde es extrem spannend. Wir müssen mal gucken, ob wir die mal auch in den Podcast hier reinbekommen.
Wir hatten mal einen Podcast mit dem Gründer von Ivy. Ja. Den habe ich im Sauerland aufgenommen, in meinem Campervan. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, das Pfeil ist weg. Und deshalb hatten wir dann niemals einen Ivy-Podcast. Der war sehr
gut damals. Haben wir keinen Follow-up gemacht?
Nein, aber irgendwie dann nicht gemacht. Okay. Und deshalb sehr schade.
Ja, also ich bin davon eigentlich sehr positiv angetan. Es ist so im Grunde wie das, was Trade Republic gemacht hat. So eine Riesenwette auf der Infrastrukturebene, die nach Innovation und Disruption schreit, aber die alles andere als einfach ist.
Ja. Jochen, dann noch die eine News, über die wir gerade schon am Anfang gesprochen haben und auch vor der Folge gesprochen haben. Wir haben jetzt ein Podcast-Archiv, das haben wir aufgebaut mit den Payment- und Banking-Folgen und wir haben freundlicherweise die Podcasts der Doppelgänger von Philipp und Philipp und von Paytech Law, Paytech Talk und Paytech Law mit da drin. Das heißt, momentan haben wir 1526 Folgen und ungefähr 15 Millionen Wörter in einer Datenbank transkribiert und ihr alle könnt suchen in dieser Datenbank und könnt gucken, wo wir wann über welche Themen gesprochen haben und die Suche spuckt euch aus, die Podcasts, wo es gelaufen ist. Und wir haben noch eine Premium-Funktion mit da drin, da müsst ihr euch einfach mal bei uns melden, wo ihr wirklich Fragen stellen könnt, wie zum Beispiel Jochen über das Thema Vero gesprochen hat oder was Philipp Glöckner über Frank Thelen gesagt hat. Das kriegt man dann alles raus. Und auch, wie gesagt, die Quellen, etwas, was wir beide immer haben wollten, weil man natürlich irgendwie in dem geschriebenen Wort schon immer suchen konnte, aber im gesprochenen Wort immer das Problem bestand, es gab es nicht. Es gab es nicht als Transkript. Und was wir jetzt gerade noch machen, wir nehmen doch die Podcasts von den Kollegen von Plaudertaschen mit dazu, sodass wir dann demnächst noch einen vierten Podcast haben. Und wer noch Interesse hat, auch in diese Podcast-Suche mit aufgenommen zu werden, meldet euch einfach. Die URL, unter der ihr das findet, ist, wie gesagt, nicht inhaltlich, sondern eher, weil ich irgendwie eine Domain brauchte in der Nacht, als ich es gebaut habe. Und ich hatte noch irgendwo rumliegen den bankenbecher.com, also nicht den, sondern einfach nur bankenbecher.com. Und unter der URL läuft jetzt das Podcast-Archiv, wo momentan, wie gesagt, diese drei Podcasts und wahrscheinlich ab diese Nacht dann der vierte Podcast drin ist. Jochen, du hast schon gerade mal ein bisschen geguckt, ist ganz gut geworden, ne?
Herausragend und vor allem diese grundlegende Problematik, wir haben doch mal irgendwann mal im Podcast mit dem und dem das und das besprochen, aber nicht mehr wissend, wann es war und wo es war und dann ist die Suche auf der Payment Banking Webseite auch so lala, weil das natürlich so eine Standardsuche von WordPress ist und die auch nur so lala funktioniert. Deswegen, ich liebe es, dass wir jetzt dieses Archiv haben und man relativ schnell zu den Informationen kommt, die man eigentlich gesucht hat.
Genau, das ist nur ein Hinweis. Du hast es gerade gesagt, es gibt ein Archiv, wo schon all die ganzen Fragen, die über die KI, über Anthropic dahinter abgebildet worden sind, einfach auch liegen. Das heißt also, man muss auch nicht unbedingt die Frage neu stellen, sondern kann teilweise einfach aufs Archiv zugreifen und kann sich mal da durchklicken, was so die anderen, man weiß nicht wer, aber man kann gucken, was die anderen schon mal gefragt haben.
Ja, erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit. Ich meine, das ist ja nicht von jetzt auf nachher passiert.
Es war ein Spaß. Eine Freude. Und es läuft ja weiter. Jetzt gerade läuft im Hintergrund die Transkription der Plaudertaschen.
Ja, bin ich mal gespannt.
Wir haben uns gegenseitig angesteckt beim Thema KI, AI und es hört nicht auf.
Das Rabbit Hole ist tief, ja.
Das Rabbit Hole ist unfassbar tief. Und manchmal wirft man ein paar Sachen raus, die dann andere Leute mitbenutzen dürfen. Dann kommen wir so vor wie so ein Maulwurf und da werden dann plötzlich irgendwie Apps durch die Füße nach hinten rausgeworfen und Dienste und dergleichen mehr.
Ja, aber dass du jetzt als Solo-Entwickler tatsächlich auch mal eine App im App Store veröffentlichst, da hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder?
Nee, nicht wirklich. Und da plötzlich dann nochmal auf die Reste von der Figo-App zu treffen, war auch ganz, ganz lustig mit einem Lachen und einem weinenden Auge, aber in der Tat, ich habe wirklich jetzt meine erste App in den App Store gebracht, hat nichts mit Fintech zu tun, sondern eher mit meiner persönlichen Situation und es ist wirklich Wahnsinn, also das hat mir schon ein paar Mal gesagt und du hast es auf der KI-Exchange auch gesagt, der Bottleneck für Menschen wie dich, wie mich und andere Leute, die sich Produkte vorstellen können, waren immer Entwicklerressourcen und die haben wir nicht mehr. Wenn man sich ein bisschen traut und keine Angst hat davor, möglicherweise auch noch eine Virtual Machine aufzusetzen oder, was ich gerade schon sagte, irgendeine Domain dann noch mit dem Redirect auszurichten und so weiter, das Terminal zu bedienen, dann ist eigentlich keine Grenze mehr gesetzt. Und ohne, dass du in irgendeiner Art und Weise das Coding irgendwie Python kannst oder ich glaube, es ein bisschen hilft, ist, wenn du halt ein paar Grundkenntnisse hast, aber ansonsten kannst du einfach Produkte bauen. Und ob die dann von anderen Leuten genutzt werden, ist bei mir jetzt teilweise sogar fast egal. Also ich habe mir gerade meine eigene Daily-Management-Apps gebaut und habe heute festgestellt zum Beispiel, dass das Widget, was ich damit reingebaut habe, für mein, scheiß Wort, aber für mein Blasenmanagement auf meinem CarPlay im Auto lief. Und ich habe das noch nicht mehr mit gerechnet. Einfach geil.
Ja, das ist schon sehr cool. Und ich meine, ich kann ein bisschen programmieren. Ich meine, ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert, aber bin kein richtiger Entwickler. Also kann es aber lesen. Aber ich glaube, das viel Relevantere ist weniger, kannst du coden oder kannst du ein bisschen coden, sondern eigentlich eher die nicht funktionalen Anforderungen, also die ein normaler Produktmanager macht. Ja. Also wie sieht's aus mit Testing? Wie sieht's aus mit Schnittstellen? Wie sieht's aus mit Code Review und Sicherheit? Also das sind eigentlich eher so die Sachen, wo da ein professionelleres Produktmanagement Setup sehr hilft, weil sonst hast du irgendwie ein schnelles Ding gebaut, was dir aber dann genauso schnell wieder um die Ohren fliegt.
Ja, und davor glaube ich noch eins, dass du das, was ich gerade schon mal am Anfang sagte, die Vorstellungsgabe für Produkte hast. Ich glaube, das
ja,
haben auch
ja,
nicht
das
alle
sowieso.
Menschen.
Ja, ja.
Dass du dir wirklich vorstellen kannst, ey, so soll es aussehen. Natürlich, also ich hatte es gerade, habe ich dir gerade auch im Vorgespräch gesagt, für meine Frau eine Praxis-Schichtmanagement-Software gebaut und ich wusste, wie sie aussehen sollte, bevor wir sie gebaut haben. Und das war natürlich dann klar. Das ist, und es ist geil. Und es ist natürlich besser geworden, als ich es mir vorher vorgestellt habe.
Ja, aber man kann, das ist auch der Vorteil, wenn man halt dann mit einer guten AI zusammenarbeitet, man kann die halt auch mal fragen und sagen, sag mal, wie machen das andere und hast du noch ein paar Vorschläge? Also ich habe gerade eben gesprochen mit einem Trading-Bot, ich habe halt mal gefragt so, ey, wie machen andere das mit dem Risikomanagement und wie machen andere das mit dem Funding, mit dem Hochfahren? Und dann gibt es da sogar richtige Formeln, wie professionelle Hedgefunds ihr Risikomanagement machen und das habe ich mir dann quasi von der AI erklären lassen und jetzt in mein Trading-Bot eingebaut halte mich da sehr rigide dran beim Hochfahren des eingesetzten Kapitals. Kann man einfach mal auch dumm, ohne große Ahnung, mal eine Frage stellen und kommt dann plötzlich in ein neues Rabbit Hole und kann davon dann lernen und das dann sein eigenes Produkt verbessern.
Ja. Ja, also cool. Also was da jetzt mittlerweile möglich ist und ich freue mich drauf und freue mich drüber und habe natürlich gerade das Glück, noch im Sommerurlaub zu sein. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wo ich nicht mehr so viel Zeit habe, ob ich dann in so eine gewisse Turkey verfalle. Jochen, das war's.
Gucken wir doch mal im August und September im News-Podcast, wie dann die Stimmung ist.
Genau. Oder du sprichst mit meinem Avatar, den ich ja auch gebaut habe in den letzten Tagen, aus dem Archiv, was wir hier geschaffen haben mit dem Podcast, dann kannst du dem einfach Fragen stellen.
Mit deiner Stimme, ja, genau.
Mit meiner Stimme. Genau. Ich habe mein Buch habe ich damit einsprechen lassen und Grundlage sind unsere Podcasts gewesen.
Tja, dann Machen wir irgendwann mal einen Podcast, wo wir nicht sind, sondern wo dann letztendlich die AI alles macht.
Ich glaube, was du jetzt mal machen solltest, du solltest einfach mal die Grundlage dessen nehmen, was wir da gerade gebaut haben, und das, was du schon machen wolltest, das Fintech-Buch schreiben. Ja. Lass einfach mal über diesen Content, über diese 15 Millionen Worte einfach ein Buch schreiben.
Ja, ja.
Viel Spaß, das ist deine Aufgabe.
Ja, gut. Dann alles Gute. Bis nächsten Monat.
Tschüss.